Tracker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir machen ja immer eine Serie von 4 Podcasts zum Überthema. Überthema dieses Mal, man kann es sich fast nicht vorstellen, in Zeiten, wo man tagtäglich über neue Ergebnisse von den Arbeiterkammerwahlen lesen, hören, sehen kann, dass es um die Arbeiterkammer geht. Beim ersten Teil haben wir uns mit der Entstehung, mit der Vorgeschichte der Arbeiterkammern auseinandergesetzt. Vielleicht da noch eine Randbemerkung dazu irgendwie, weil manche es vielleicht nicht wissen, Arbeiterkammern sind eigentlich keine aussterbende Rasse, sondern eine extrem seltene Rasse. Es gibt nach meinem Informationsstand, gibt es genau 4 auf der Welt. Eine in Bremen, eine im Saarland, eine in Luxemburg und die österreichischen Arbeiterkammern. Da kann man sagen, in Österreich sind es eine, weil es ja Länderkammern sind, aber egal. Ich habe es jetzt einmal ein bisschen vereinfacht irgendwie. Im heutigen Teil werden wir uns mit dem beschäftigen, was nachher passiert ist. An die Mikros für euch sind heute
Franz
und Selma
und Axel. Jo, die Arbeiterkammern sind ein Stück weit eine Folge, ein Produkt, wenn man so will, auch gleichzeitig ein Mittel gewesen, um die revolutionäre Rätebewegung nach dem Ersten Weltkrieg abzudrehen, aber gleichzeitig auch Erfolg dieser Rätebewegung. Also es war in Wirklichkeit eine dialektische Entwicklung. Wir haben uns das letzte Mal mit dieser Geschichte beschäftigt, 1919 gesetzlich beschlossen, am 1.1.1920, jetzt hätte ich fast 2020 gesagt, 1920 ist das Gesetz in Kraft getreten und es ist zu den ersten Arbeiterkammerwahlen gekommen. Mittlerweile sind natürlich 104 weitere Jahre ins Land gegangen und was ist so passiert in diesen 104 Jahren mit den Arbeiterkammern oder durch die Arbeiterkammern?
Naja, ich glaube, also passiert ist viel. Ich glaube, was sozusagen die Grundlage, die die Arbeiterkammern gerade in den 20er Jahren gelegt haben, war, dass sie auch für die Gewerkschaften oder den Gewerkschaften zugearbeitet haben. Und von vornherein das Verständnis gehabt haben, also ökonomische Grundlagenarbeit zu leisten, um den gewerkschaftlichen Kampf in den Betrieben und auf der Straße sozusagen zu unterfüttern oder zu unterstützen. Auf Neudeutsch, also auf Englisch, kann man ja dazu sagen, der Think Tank der Arbeiterinnenbewegung, das hat schon die Arbeiterkammer versucht auch darzustellen schon von Anfang an, aber eben nicht nur, sage ich mal unter Anführungszeichen, die ökonomische Grundlagenarbeit, sondern du hast das auch im ersten Teil schon erwähnt, eben auch schon einen sehr starken frauenpolitischen Schwerpunkt mit der frauenpolitischen Abteilung, die Käthe Leichter ja auch aufgebaut hat und geführt hat. Und hier auch ideologische Schwerpunkte zu setzen und Grundlagen zu erarbeiten, die gesellschaftspolitisch relevant waren und die über das, sage ich mal, alltägliche Brot der Betriebsrätinnen und Betriebsräte und Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter hinausgegangen ist. Und das zieht sich eigentlich so bis heute. Und teilweise überschneidet sich das natürlich, weil ja auch die Gewerkschaften ihre grundlagenpolitischen Abteilungen haben und natürlich auch selbst ökonomische Basisarbeit oder halt ideologische Basisarbeit machen. Aber ich denke mal, dass sozusagen so sieht sich auch die Arbeiterkammer oder viele derer, die als Hauptamtliche in den Arbeiterkammern arbeiten, halt selbst. Ich finde auch, dass das sozusagen der wichtigere Teil ist als jener, der als Aufgabe hat, zum Beispiel Gesetzesbegutachtungen etc. durchzunehmen, was sehr viel Raum einnimmt in der tagtäglichen Arbeit innerhalb der Kammern. Also jedenfalls ist das sozusagen mein Eindruck als ehrenamtliche Arbeiterkammerrätin, die halt in den unterschiedlichen Ausschüssen sitzt, aber wo ich das Gefühl habe, dass zum Beispiel da schon eine sehr starke Schlagseite mittlerweile darin besteht, sehr viel in diese Begutachtungsarbeit stecken zu müssen und da vielleicht manchmal schon auch die ideologische Grundlagenarbeit möglicherweise Abstriche machen muss. Aber jedenfalls war es auch in den 20er Jahren einer der Schwerpunkte, hier klar zu machen, hier passiert ideologische Grundlagenarbeit, die der Arbeiterinnenbewegung zur Verfügung gestellt wird, um den ökonomischen Kampf führen zu können.
Was ja vielleicht eine interessante Frage ist, ist, oder was sie eigentlich überschneidet mit heute irgendwie, dass von Anfang an die Arbeiterkammern unter Beschuss gestanden sind. Die Bürgerlichen wollten das eigentlich nicht. Ja, die wollten die ganzen Kammern, ich weiß jetzt nicht, welche davon es damals alle schon gegeben hat. Damals war es die Handelskammer, was heute die Wirtschaftskammer ist und die Architektenkammer und die Ärztekammer und die Zahnärztekammer. Die
Rechtsanwälte.
Und die Rechtsanwaltskammer und. Es gibt ja in diesem Land fast schon ein Unwesen an Kammern irgendwie. Man konnte es ja eigentlich einfacher machen, eine Kapitalistenkammer und eine Arbeiterkammer, dann war es vielleicht ehrlicher. Aber dieser Beschuss ist ja relativ schnell weitergegangen irgendwie. Gerade Richtung Entwicklung, Austrofaschismus irgendwie. Also ich bin jetzt noch nicht ganz beim Februar 1934 irgendwie, aber die Angriffe auf die Kammer hat es die ganze Zeit gegeben. Was ist da so passiert in dieser Zeit? Nicht,
weil ja sozusagen das als Pendant zu den Handels- und Gewerbekammern in erster Linie immer schon Forderung war. Wir haben beim ersten Teil mit 1848 beginnend schon ausführlich dargestellt. Und natürlich ist es das logisch, dass die bürgerliche Seite das nicht brauchen kann, dass eine Institution, wie sie bei der Arbeiterkammer vorliegt, das hast du zwar gesagt, Selma, wegen der Expertise, aber das natürlich einen weitreichenden Raum einnimmt, vielleicht manchmal zu viel heute, und damals noch mehr ideologisch war, und das ja grundsätzlich eine gefährliche Geschichte ist, wenn du eine Organisation hast, die relativ frei ist, noch dazu selbstverwaltet, das haben wir ja auch gesagt, noch nicht gesagt, die Selbstverwaltung ein ganz wesentlicher Bestandteil in wichtigen gesellschaftlichen Räumen, auch heute noch, also Sozialversicherung, die Arbeiterkammer gehört da dazu, in Selbstverwaltung geführt ist, wo die überhaupt keinen Einfluss haben darf. Nicht? Und die dann auch noch, gerade am Beginn, sozusagen sehr eine starke ideologische Ausrichtung haben. Ja? Und noch dazu, und das ist die Unabhängigkeit, halt durch eine Zwangsmitgliedschaft sozusagen relativ sicher im budgetär abgesichert.
Pflichtmitgliedschaft, würde ich ja sagen. Ne?
Ja, du hast schon recht. Nicht? Aber ich habe mal, das hatte ich sozusagen auch, dass man, ja, das stimmt, okay, also ich nehme das jetzt. Du hast recht, aber damals, also es ist immer sozusagen als Zwangsmitgliedschaft, als Negatives, wird das vor sich hergetragen. Und das ist dann logisch, dass die bürgerliche Seite mit denen schlecht kann. Nicht? Die Gewerkschaften sind manchmal recht anfällig, gerade auf die Geschichten mit den Mitgliedern. Das ist eine Auf- und Abbewegung, je nachdem, wie sich die Umstände gestalten, wie gut die Gewerkschaften auch im gesetzlichen Rahmen agieren können. Aber das ist etwas, wo da die Bürgerlichen keinen Einfluss haben, es sei denn, man versucht es über die Pflichtmitgliedschaft und den Beitrag, wie wir es ja auch heute eigentlich noch haben, zu regeln.
Gut, auf der anderen Seite können Gewerkschaften, außer es wird jetzt irgendwie das Vereinsgesetz abgeschafft irgendwie, aber solange es Vereine gibt, können Gewerkschaften in ihrer Tätigkeit deutlich weniger eingeschränkt werden wie die Arbeiterkammer zum Beispiel. Weil das ist ein einfaches Gesetz irgendwie. Also ich meine, das Arbeiterkammergesetz ist zur Verfassungsrang, also sie abzuschaffen ist relativ schwierig, aber ihre Aufgaben zu verändern oder eben auch ihre Einnahmen zu verändern, ist relativ leicht. Auf der Ebene hat es zumindest nach dem, was ich weiß, in der Zwischenkriegszeit keine Angriffe geben. Aber dann, es kam die sogenannte, und in Wirklichkeit war es keine, die sogenannte Selbstausschaltung des Parlaments, vulgo die Bürgerlichen haben ihre eigene, nämlich die bürgerliche Demokratie ausgeschaltet. Wie geht's weiter?
Naja, wobei, man muss vielleicht ein bisschen vorgreifen, weil das Besondere sozusagen der Arbeiterkammern ist ja auch, dass sie gewählt werden, also dass die Vollversammlungen gewählt werden. Ich glaube, das ist schon etwas, was, es ist zwar sozusagen der Punkt, warum überhaupt dieser Podcast jetzt gerade läuft, weil eben die Arbeiterkammerwahlen gerade laufen, aber das ist schon, finde ich, auch etwas Besonderes, dass eben alle Arbeitenden über dass sie Pflichtmitglied in der Arbeiterkammer sind, auch dieses Wahlrecht erhalten, beziehungsweise alle vielleicht nicht. Das ist also einer unserer Kritiken, dass zum Beispiel Menschen, die länger arbeitslos sind, dann dieses Wahlrecht dann auch nach einer Zeit verlieren. Aber grundsätzlich sagen die Arbeiterklasse wahlberechtigt ist und das ja auch, sozusagen, es in den 20er Jahren zwei Wahlen gab. Mhm. Die Problematik war dann eben Anfang der 30er Jahre, dass durch die Weltwirtschaftskrise dermaßen viele Arbeitslose waren, dass die eigentliche Arbeiterkammerwahl 1931 dann verschoben worden ist, um zu schauen, so in Richtung, okay, dass vielleicht doch wieder mehr auch wieder wahlberechtigt werden und das ja dann schon bevor sozusagen auch die, sozusagen der Austrofaschismus dann definitiv an die Macht, sich an die Macht gehievt hat, schon zu einer Einbremsung oder sozusagen einer Eindämmung sozusagen der Tätigkeit der Arbeiterkammern gekommen ist und sie ja dann auch dem Austrofaschismus zum Opfer gefallen ist und die Arbeiterkammerräte und Rätinnen ja ihres Amtes enthoben wurden und alle dann ja eben es keine Wahlen mehr gab, sondern die von oben eingesetzt worden sind und die Kammern eigentlich ab dem Zeitpunkt nicht mehr das waren, was sie eigentlich hätten sein sollen oder eben in der Ersten Republik eigentlich waren.
Aber im Gegensatz zu Gewerkschaften oder den freien Gewerkschaften, um es präzise zu sagen, und den Parteien der Arbeiterinnenbewegung, sind die Arbeiterkammern nicht aufgelöst, nicht verboten worden, im Austrofaschismus.
Ja, aber sie waren ja, halt sozusagen dann Vehikel sozusagen des sogenannten Ständestaats, also des
Austrofaschismus. Es hat für beide einen Regierungskommissär gegeben, nicht? Das heißt auch für die Einheitsgewerkschaft, die es dann gegeben hat, und für die Kammer, nicht? Einen Regierungskommissär. Also jetzt haben schon beide existiert, unter Anführungszeichen. Halt als,
aber nur als Hülle.
Als Hülle, natürlich.
Als leere Hülle.
Natürlich, ja.
Die dann aber wieder gefüllt worden ist, finde ich so. Im 38er Jahr. Ne? Weil letztlich ist ja dann die Arbeiterkammer. Was ist mit ihr passiert im 38er Jahr? Sie ist integriert worden, ja, wer immer will irgendwie. Sie ist integriert worden in eine gemeinsame Interessensvertretung von Arbeit und Kapital namens Deutsche Arbeitsfront. Ja. Und eigentlich damit ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich die Interessen der Arbeiterinnenklasse zu vertreten, völlig enthoben worden. Weil du kannst nicht die Interessen der Arbeiterklasse vertreten, wenn du gleichzeitig die Interessen vom Kapital vertreten sollst. Das ist irgendwie so wie Brandstifter und Feuerwehrmann gleichzeitig zu sein, aber wenn sowas häufiger vorkommen sein sollte, aus psychologischen Gründen irgendwie, wie ich mir sagen lassen habe, aber in der Theorie sollte es eigentlich nicht so sein. Und in der Praxis kann es nicht funktionieren.
Ja, aber da sieht man, wie so diese beiden Institutionen im Weg sind, nicht? Sozusagen. Einer autoritären Politik, einer bürgerlichen Politik. Nicht? Also, ja. Klar ist das dort der Ansatzpunkt bis heute geblieben, nicht? In Wirklichkeit. Und am besten wäre es natürlich für die Bürgerlichen, wenn das so nicht existieren würde. Nicht?
Oh, so wie es für uns am besten war, wenn die Bürgerlichen keine Organisationen hätten.
Das ist die Frage. Nicht? Vielleicht bei unserer Kollektivvertrags, sozusagen, ja, bei unserer Ausrichtung, wie Kollektivverträge zustande kommen, brauchen wir es vielleicht. Aber
das wäre eine andere Diskussion. Gehen wir vielleicht nochmal zur Geschichte zurück irgendwie. Okay, dass 1938, 1939 fängt dann der Zweite Weltkrieg an, dass da relativ die Arbeiterkammern de facto nicht existent waren. Irgendwie dann kommt irgendwie das Jahr 1945, Verfassungsüberleitungsgesetz, mit dem de facto die 1929er Verfassung wieder in Kraft gesetzt worden ist mit all ihren Vor- und Nachteilen und dementsprechend sind auch die Arbeiterkammern per Gesetz wieder eingeführt worden. Es hat erste Wahlen gegeben, die Arbeiterkammern nicht gleich, aber es ist nach der Wiederetablierung der Arbeiterkammern irgendwie ist in einem Land irgendwie, wo es kommunikativ noch nicht perfekt organisiert war, was auch relativ gespalten war, einfach durch die Besatzungsmächte. Aber im Rahmen der Möglichkeiten hat es dann wieder Arbeiterkammerwahlen gegeben. Und interessanterweise, auch da wieder historische Parallele zum Ersten Weltkrieg. Es war zwar die Rätebewegung nicht so groß im Sinne irgendwie von Räten, die gesamtgesellschaftlichen Einfluss auszuüben versucht haben, aber es hat im Gegensatz zu 1918, 19 irgendwie hat es viel, viel, viel mehr Betriebe unter Arbeiterinnenkontrolle gegeben. Also Räte in Betrieben hat es weitaus mehr gegeben. Ungefähr 8000 Betriebe schätzt man heute, ich kenne bis heute keine genauen Zahlen, irgendwie sind unter Arbeiterinnenkontrolle gestanden. wo dann eben wieder genau die gleiche Auseinandersetzung stattgefunden hat zwischen reformistischen Teil und revolutionären Teil der Arbeiterinnenbewegung, wie soll es weitergehen. Interessanterweise damals ja die Sozialdemokratie noch auf zwei Parteien aufgespalten. Und da ja auch ein interessanter Punkt, finde ich, dass ganz viele von den herausragenden Persönlichkeiten aus der Arbeiterinnenbewegung in der Zwischenkriegszeit die letztlich kampflose Niederlage der Sozialdemokratie nicht so leicht akzeptiert haben, sie von der offiziellen Sozialdemokratie, also damals Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs oder noch früher sogar Deutsch-Österreichs, abgewendet haben und Teil der revolutionären Sozialisten, Sozialistinnen waren.
Ja, und was man, glaube ich, schon auch, was, wenn man sozusagen sich die Zeit nach dem Sieg über den Faschismus schon gewahr sein muss, ist, dass der Aufbau der Gewerkschaften oder wie der Aufbau der Gewerkschaften, genauso wie der Wiederaufbau der Arbeiterkammern, ja auch geheißen hat, dass die Menschen, die im Widerstand waren, sozusagen auch wieder politisch tätig werden konnten, aber genau jene, die sozusagen auch im Widerstand ihr Leben gelassen haben, und das waren viele der Arbeiterbewegung, gerade viele Kommunistinnen und Kommunisten, ja nicht mehr zurückkamen, weil sie entweder schon ermordet worden sind oder eben im KZ umgekommen sind. Und natürlich auch das sozusagen für die Arbeiterkammern wie auch für die Gewerkschaftsbewegung geheißen hat, auf viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter nicht mehr aufbauen zu können. Und ja, also ich denke mal, das sollte nicht vergessen sein, wenn man auch über das Wiedererschaken und Wiedererstehen der Arbeiterkammern nach 45 redet.
Auf keinen Fall, aber natürlich gerade, also ist ja gerade da wieder so eine dialektische Bewegung irgendwie, wenn die Arbeiterklasse selber aktiv ist, eben mit diesen 8000 Betrieben und der Arbeiterinnenkontrolle, es waren natürlich vor allem die Großbetriebe irgendwie, insbesondere die Industrie, worum es gegangen ist, dass das natürlich auch eine ideologische oder bewusstseinsmäßige Auswirkung auf die Klasse hat. Also ich sage jetzt nicht die Linken, weil es eigentlich damals nur eine linkere Strömung neben der Sozialdemokratie gegeben hat, irgendwie die bei Arbeiterkammerwahlen antreten sind, waren ja damals, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, deutlich stärker wie heutzutage.
Ja, natürlich. Also
die. Ja, wobei es auch nicht Interesse noch sozusagen nach dem Krieg war von den Alliierten, dass die, bis auf die Sowjetunion, dass da halt sozusagen solche Arbeiterräte oder was auch immer Platz greift, nicht? Auf dem Gebiet der Westmächte, sage ich mal. Also das, und das, weil du das angesprochen hast, Selma, dass natürlich auch innerhalb der Sozialdemokratie nicht unbedingt ein Interesse war, die revolutionären Sozialisten einzubauen, sozusagen, selbst wenn sie von sozialdemokratischer Seite gekommen sind, ist auch, wissen wir auch, ja, aus verschiedensten Gründen, nicht? Wenn man also geglaubt hat, weltanschaulich die großen Unterschiede wollen wir nicht mehr haben, sondern wir wollen das in einem ÖGB zum Beispiel vereinen, deswegen also die Zentralorganisation als ÖGB, also überparteilicher ÖGB, nicht? Was ja vorher nicht der Fall war. Vorher waren die freien Gewerkschaften, die waren alle sozialdemokratisch ausgerichtet.
Nicht? Wobei man dazu sagen muss, dass ja sozusagen am Anfang die Arbeiterkammerwahlen ja so abgelaufen sind, dass entgegen dem, wie es bei Betriebsratswahlen war, da hat man ja von Anfang an auch als Namensliste oder parteiunabhängig kandidieren können. Bei den Arbeiterkammern war das von Anfang an nicht erlaubt, sondern man hat sie direkt sozusagen einer Partei zuordnen müssen. Und das hat natürlich meiner Meinung nach politisch und ideologisch die Arbeiterkammern von Anfang an geschwächt. Auch wenn man sozusagen diesen eigentlichen parteiübergreifenden Einheitsgedanken verfolgt, heißt das natürlich von Anfang an auch so eine gewisse Spaltungstendenz hineinzutragen.
Wobei natürlich oft, das ist ein totaler wesentlicher Aspekt und gibt aber wieder einen anderen wesentlichen Aspekt, finde ich, nämlich dass irgendwie zumindest die Arbeiterkammerräte, Rätinnen, das sind ja gar nicht so viel, ich meine in Wien sind es 180, wenn ich es richtig im Kopf habe, in den anderen Bundesländern ein bisschen weniger, aber zumindest von allen, die gerade in Arbeit stehen, gewählt werden können, wohingegen die meisten Gewerkschaftsfunktionen mit ganz wenigen Ausnahmen werden eben nicht noch nicht einmal von die, ich rede noch gar nicht von der Arbeiterklasse, was ich auch okay finde, weil es ist eine Mitgliederorganisation und ich finde es durchaus legitim, irgendwie, dass nur Mitglieder einer Organisation ihre Vertretung wählen dürfen. Aber welche Gewerkschaftsmitglieder dürfen welche Gewerkschaftsfunktionen wählen? Bei uns in der GPA gibt es ganz kleine Dinge, nennen wir es Interessensgemeinschaften und dann gibt es halt noch die Gewerkschaften, die aus der Tradition vom öffentlichen Dienst kommen, womit ich jetzt nicht nur die Geld machen, wo es zumindest einen Vorsitzenden irgendwie direkt wählen darfst, irgendwie, aber sowas wie echte Basiswahlen in die Gewerkschaften gibt es nicht. Jo, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr seht, die Arbeiterkammerwahlen, wo wir alle glauben, irgendwie, das ist eh so eine gemahle Wiesen und das ist easy cheesy, irgendwie, da steht ganz viel Geschichte im Hintergrund, da steht auch ganz viel ideologischer Klassenkampf, der einfach eine Notwendigkeit ist, wenn wir Arbeiterinnenbewegung wollen, die tatsächlich ihre, oder Organisationen einer Arbeiterinnenbewegung wollen, die wirklich ihre historischen Aufgaben erfüllen können, da steht ganz viel im Hintergrund. Das war der zweite Teil unserer Serie zur Arbeiterkammer. Im dritten Teil werden wir uns ein Stück weit mit der Rolle, mit den Funktionen, mit den Aufgaben der Arbeiterkammer in den letzten Jahrzehnten und ganz besonders heute ein bisschen mehr im Detail auseinandersetzen. Hat euch unser Podcast gefallen? Verbreitet ihn weiter. Ihr findet ihn auf unserer Website auf widerstand.at. Dort könnt ihr auch kommentieren. Ihr findet ihn auf die ganzen Podcatcher, auf unsere Social Media. Und wir würden uns natürlich noch mehr freuen, wenn es mit allem dem, was sich bei unserem Podcast irgendwie anhört, politisch aktiv wird irgendwie und für eine Veränderung der Arbeiterinnenbewegung in dem Sinn eintritt, dass sie wirklich wieder zu Klassenorganisationen wird und verbleiben wie immer mit einem herzlichen Auf Widerstand.
Völker hört! Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.